Ja, guten Morgen und liebe Grüße auch von der Gemeinde auf La Palma. Sie und ich, natürlich meine Familie auch, ist sehr dankbar, dass diese Verbindung nun schon seit so lange besteht zu Obertshausen zu Hausen. Ich habe gerade ein Lied gesungen, das ist dieses Lied, habt ihr gehört? Verstanden habt ihr es nicht, aber es geht darum, dass der Sinn meines Lebens oder der Sinn unseres Lebens ist es, Gott zu loben. Das ist einfach und ganz kurz und bündig so zum Ausdruck gebracht. Ich werde dich loben, heißt es in dem Lied, mein Leben lang, du bist der Grund meines Lobpreises. Das kann natürlich nur derjenige, der es weiß, der Gott kennt, der mit ihm lebt, der auch erlebt. Ich meine, wir sagen ja nicht einfach Danke, nur so, sondern wir sagen Danke, wenn wir etwas empfangen haben. Es ist sinnlos, einen Gottesdienst zu feiern, wenn man den, den man feiert, nicht kennt. Und darum ist es auch wichtig, oder es ist uns wichtig, ich vermute mal den Pfarrern, die hier dienen, auch dem Pastor Bill in Florida, oder uns auf La Palma, auf den Kanarischen Inseln, ist es wichtig, dass die Menschen, mit denen wir reden, wissen, warum wir zum Beispiel im Gottesdienst zusammenkommen. Dass es nicht eine Tradition nur ist, eine Gewohnheit. Es gehört sich so. Sonntags haben wir morgens nichts Besseres zu tun. Ich wüsste schon was. Ne? Was euch einfällt. Ne? Ich habe nichts Besseres zu tun. Ich kann sonntags nicht erwarten, in die Kirche zu gehen. Ne? Aber ich denke, dass einige schon vielleicht, ja, also, es ist so früh, ne? 10:30. Nun, ich habe einen Text, den ich euch lesen möchte, aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9 und 10. Da ist es drauf. Das ist eine andere Übersetzung. Vielleicht kann man das mal so lesen. Ihr aber seid das von Gott auserwählte Volk, seine königlichen Priester, Menschen, die ihm gehorchen und sein Eigentum sind. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher konnte man euch nicht einmal als Volk bezeichnen. Wer wart ihr schon? Aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher kanntet ihr Gottes Gnade nicht, doch jetzt habt ihr seine Barmherzigkeit erfahren. Es gibt ein Früher und Später. Es gibt in Spanien eine Werbung für eine in Spanien bekannte Uhr, Schweizer Uhr. Es ist nicht Rolex. Und da erscheinen zwei Persönlichkeiten, die also bekannt sind. Den Jungen, so den Männern, ist wahrscheinlich bekannt, Shakira ist bekannt. Kann man so eine Hand mal sehen. Kennt ihr Shakira, ja? Wunderbar. Ich meine, ja. Gut, dass ihr reagiert. Aber die Frauen kennen wahrscheinlich auch Antonio Banderas. Ja, also es ist eine Werbung und die sagen, die sind Schauspieler und sind rhetorisch gut vorbereitet und die haben aber nicht viel Text. Das, was sie machen, ist einfach die Uhr zeigen. Also nicht so wie ich jetzt. Ist auch eine bessere, die kostet mehr als meine. Und die sagen, es ist nicht das, was ich habe. Es ist das, was ich bin. Klasse Satz. Wir könnten das ausweiten und auch auf uns heute Morgen beziehen hier. Wir sind nicht hier, weil wir etwas tun. Wir sind nicht hier, oder wir sind nicht etwas, weil wir etwas tun. Pastor Bill Lozaso hat gerade gesagt, der hat 6-mal die Bibel gelesen und das hat ihn nicht zum Christen gemacht. Er hat Religionen und Philosophie studiert, das hat ihn auch nicht. Er ist in die Kirchen gegangen, in die Jugendgruppen, das hat ihn nicht zum Christen gemacht. Sehr oft kämpfen wir damit, wie herauszufinden, wozu sind wir denn eigentlich in dieser Welt. Und es ist uns viel wichtiger, ich sage das, ich habe so ein Vorurteil, weil ich meine, das stimmt in den meisten Fällen auch so. Es ist uns viel wichtiger zu wissen oder die anderen eine gute Meinung von uns mit geprägt haben, also zu denken, dass die anderen gut über uns denken. Das ist uns viel wichtiger, als zu fragen, was ist das, was Gott in uns sieht. Und dann benehmen wir uns, dann tun wir Dinge, dann machen wir was und meinen, durch unser Handeln oder durch unsere, das, was wir haben, vielleicht eine Urkunde, so, ich habe eine Bibelschule absolviert, ich habe ein Studium absolviert, Religionswissenschaften, und meinen, das macht uns, das gibt uns Anerkennung vor den Menschen, aber macht es uns zu dem, was wir hier sind? Wir kämpfen damit, also mit dem, was wir tun, was wir haben, um vor den Menschen zu gelten. Und die Konfirmanden, die müssen, glaube ich, auch immer hier so abgestempelt bekommen, dass sie da waren, ne? Ja. Also ihr seid nicht freiwillig hier. Tja. Ja, aber es ist gut, dass ihr dennoch zuhört. Lasst euch nicht einreden, was andere über euch sagen. Ihr seid nicht das, was andere über euch sagen. Ihr seid nicht das, was ihr tut. Ihr seid nicht das, was ihr habt. Gott will nicht, dass wir eine Maske sind, irgendeine Rolle spielen. Gott will, dass wir das sind, was wir sind. Als Jesus sagt zu den Christen, er sagt es zu den Christen, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Er bittet sie nicht um einen Gefallen, so tut mir den Gefallen und leuchtet mal schön. Ne? Oder seid mal Salz in der Suppe der Welt, die ist so fade, die hat keinen Geschmack ohne die Christen. Komisch, ne? Es ist ganz anders geworden. Heute sagt man den Christen, sie sind fade. Sie haben überhaupt keine Würze. Die sind so, die laufen so in einer Routine, das ist Wahnsinn. Was sind wir? Und dann will ich auch nicht, ich würde mich nicht damit zufrieden geben, zu sagen, so, ich laufe jetzt in der Maschinerie mit und jeden Sonntag in der Kirche und jeden Montag wieder die Woche über, dann der Alltag und die Woche und der Rhythmus und die Gewohnheiten und Hauptsache, es funktioniert irgendwie. Ich will das so nicht für mein Leben, dass das einfach dahin vegetiert oder dahin funktioniert. Es gibt eine Persönlichkeit in der griechischen Mythologie, Sisyphus. Das ist nicht, es gibt irrtümlicherweise diesen Begriff Sisyphusarbeit und da denkt man, das ist so was ganz Kompliziertes, so Verknotetes oder da muss man ganz intensiv arbeiten, um das zu entknoten. Das ist der andere, der Knoten von der Griechen. Aber es geht um Sisyphus. Der war so ein böser Mensch, er war böser als wir uns alle zusammen hier, also so böse, der hat gelogen, der hat gestohlen, der hat gemordet, er hat betrogen. Er war so böse, dass sogar die Hölle zu gut war für ihn. Dann haben diese griechischen Götter dann gesagt, der muss noch mehr bestraft werden. Der kommt nicht nur einfach in die Hölle, sondern der bekommt eine Aufgabe in der Hölle, die ganz schlimm ist. Der musste einen dicken, fetten, schweren Stein einen Hügel hochrollen, aber immer wenn er meinte, oben anzukommen, rutschte ihn der Stein weg und er rollte wieder runter und er musste von vorne anfangen. Und vielleicht kommt es euch so vor, dass euer Leben, unser Alltag, auch das religiöse Getue manchmal auch so ist. Ne? Dann denkst du, jetzt ist Sonntag angekommen und jetzt frei und morgen geht's wieder los. Ne? Eigentlich schon heute Abend, müsst ihr ja schon ein bisschen Schulsachen zusammenpacken und die Hausaufgaben machen, die ihr nicht gemacht habt. Ja, Freitag und Samstag. Und schon geht die Sache wieder von vorne los. Ist das unser Leben, was andere über uns bestimmen und machen? Und dann sagen wir sagen, nee, ich entscheide über mein Leben selbst. Ich lasse mir da nichts reinreden. Also derjenige, der wirklich einen Anspruch hat, zu behaupten, etwas, was wir sind, nicht, dass wir etwas tun. Wir sind nicht Christen deswegen, weil wir jetzt hier da alle sitzen. Also man kann in eine Kirche gehen und dennoch nicht Christ sein. Ich kenne einen Menschen, mit dem habe ich mal geredet, der sagte, ich bin in der Klosterschule, musste ich in die Schule gehen, meine Eltern haben mich dahin geschickt. Da war morgens, mittags und abends eine Messe, ich musste die besuchen. 13 Jahre lang war ich in der Schule und etwa 300 Tage im Jahr musste ich die Messe besuchen, dreimal am Tag, wie viele, 12, 13 Jahre lang, 300 Mal im Jahr, dreimal am Tag, wie viel ist das? Eine ganze Menge, der sagt, ich glaube nicht an Gott, aber wenn es ihn gibt, dann muss er mir das anrechnen. Wir sind nicht Christen, weil wir irgendeine Leistung gebracht haben, weil wir irgendwie alles erfüllt haben. Wir sind Christen, weil Gott uns da gerufen hat. Ihr seid das auserwählte Volk Gottes. Ihr seid auserwählt. Jetzt stellt euch vor, ihr wärt so gute Fußballer, dass der Fußballtrainer, der Bundestrainer würde auf euch aufmerksam werden. Und er würde euch fördern und irgendwie schon aufschreiben, der kommt in meine Auswahl. Das wünschen sich viele, dass sie irgendwie so in die Auswahl kommen, dass sie die Besten sind. Das wünschen sich manche, weil sie es verdient haben, weil sie so gut sind in ihrem Fach. Glaubt ihr, dass Gott uns auserwählt hat, weil wir so gut sind? Gott hat uns nicht geliebt oder auserwählt, weil wir es uns verdient hätten. Wir können noch so lange in die Kirche gehen, wir können noch so oft die Bibel lesen, wir können noch so viel Geld spenden für wohltätige Zwecke. Das macht uns nicht zu würdigen Auserwählten Gottes. Gott wählt uns aus, weil er uns liebt, nicht weil wir es uns verdient hätten. Er liebt dich und deswegen erwählt er dich. Er will, dass du in seinem Team mitspielst. Nicht, weil du besonders herausragend wärst. Ganz im Gegenteil. Jesus hat gesagt, dass den Abschaum, das Verworfene der Welt, das hat Gott erwählt. Und natürlich wollen wir nicht so, also ich bin doch kein Abschaum, ich kann doch was, ich bin doch wer, ich kann, ich hab nicht das, was du hast, nicht das, was du kannst. Mach dich zu dem, was du bist. Du bist ein Geliebter Gottes. Du bist auserwählt. Gott liebt dich. Die Frage ist, und das hat auch jeder Nationalspieler, der kann sagen, nee, ich will mit dem Trainer will ich überhaupt nicht spielen. Oder wenn, nee, ich nehme die Wahl nicht an. Ich verweigere mich. Aber so, genau so handeln wir Menschen Gottes Ruf gegenüber. Gott sagt, ich liebe dich und wir kehren ihm den Rücken und sagen, ist mir egal. Stellt euch mal vor, ihr seid so verknallt in ein Mädchen oder in einen Jungen und ihr sagt, es kostet ja schon Überwindung, sich so zu outen und zu sagen, hör mal, ich habe mich völlig in dich verliebt. Das kostet ja viel Überwindung. Und dann die andere oder der andere, dann merkst du schon, der dreht schon den Rücken. Und bei dem T von verliebt, da bist du noch roter als die Tomate. Ne, weil es dich so Überwindung gekostet hat und dann wird das, was du sagst, ignoriert. Das tun wir mit Gott. Gott hat uns auserwählt, Gott hat uns gerufen, Gott hat viel für uns getan und wir kehren in den Rücken. Gott hat uns auserwählt, um Teil seines Teams zu sein. Ja, das Zweite, was er sagt, wir sind königlich. Wusstet ihr, dass ihr, also königliche Priester, also das mit Priester, das kommt ja meistens nur in der katholischen Kirche vor. Und dann denken wir, ja gut, also wir könnten Pfarrer hinmachen oder Pastoren, dann wäre das ja auch noch gut. Aber es geht nicht um die Vollzeitlichen, um die Profi-Religiösen, sondern Petrus schreibt das zu euch. Zur Gemeinde, zu den Christen. Du kannst dich nicht rausreden. Gott möchte, gibt dir diese Identität. Gott hat dich dazu gemacht, wenn du Christ bist, bist du erstens königlich, weil Gott, unser Vater, der König ist, der König der Könige. Und wenn du sein Kind bist, dann bist du Prinz und Prinzessin. Natürlich, also das ist so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ihr von den Prinzessinnen und Prinzen dieser Welt gehört habt. Da wird also viel geschrieben, ne, wer noch zu haben ist und wie sie sich benehmen. Und manche Prinzessinnen, die benehmen sich nicht wie eine Prinzessin. Ne, und dann kommt sofort die Presse und macht dann eben Fotos und hat sie dann irgendwo erwischt, ertappt beim Fremdgehen oder weiß ich nicht. Es ist nicht das, was du tust. Und nicht das, was du hast, was dich zu dem macht, was du bist. wenn wir Christen sind, wenn wir Jesu Liebe angenommen haben, wenn du Jesus in dein Herz angenommen hast, das, was er getan hat für dich, dann bist du das. Gott bittet dich nicht um Gefallen, dass du auserwähltes Volk bist. Gott hat dich nicht um Gefallen gebeten, dass du königlich, dass benimm dich mal wie ein königlicher Sohn oder Tochter. Nein, du bist es. Meine Frau und ich haben 3 Kinder, habe die einige auch kennengelernt. Im Backbone waren sie. Und die können noch so alt werden, sie werden immer meine Kinder sein. Die können das nicht ändern. Sie können sich benehmen, wir können sie vielleicht auch gut, es gibt manche Eltern, die verstehen sich mit den Kindern überhaupt nicht mehr und enterben sie sogar. Das ändert nichts an der Tatsache, es sind ihre Kinder. Gott liebt dich. Gott ruft dich. Die Frage ist, ob du diesen Ruf annimmst und dich in sein Team, in seine Familie, in sein Volk mit einbauen lässt. Priester, ja, also wir wollen keine Priester sein, aber das ist eine Funktion, die im Alten Testament die Priester im Tempel hatten. Die haben das Opfer da gebracht für die Menschen, die konnten da nicht mit reinkommen. Die Frage ist, ob wir, du und ich, diese priesterliche Aufgabe, diese Identität haben für die Welt, in der wir leben. Es ist nicht anders als Licht und Salz zu sein in dieser Welt. Denn Licht sein in dieser Welt bedeutet Dinge aufdecken. Du kannst ein Licht abdämpfen, du kannst eine Taschenlampe vorne die Scheibe beschmieren, färben, sodass das Licht nicht mehr durchscheint. Aber das Licht ist da. Die Frage ist, welche Qualität des Lichtes sind wir? Welche Qualität von königlich sind wir? Welche Qualität von Priestern sind wir in dieser Welt? Wissen die Menschen um dich herum? Sind sie dir überhaupt wichtig genug, dass du ihnen sagst, Gott liebt dich? Das Opfer, was Jesus für dich darbrachte am Kreuz, ist ausreichend. Du brauchst nichts zu tun oder zu erreichen. Gott hat das Opfer schon getan, gegeben für dich. Sind uns die Menschen um uns herum so wichtig oder sind sie uns gleichgültig? Das ist schlimm, wenn wir sagen, die sind mir egal. Egal, was aus meinen Freunden, was aus meiner Familie wird. Wir sind als Christen in diese Aufgabe mit hineingenommen, königliche Priester. Dann heißt es hier in der Übersetzung, heißt es anders. Hier heißt es, Menschen, die ihm gehorchen. Gott gehorchen, das ist so eine Sache. Die alte Übersetzung heißt heiliges Volk. Ihr seid ein heiliges Volk. Es gibt sehr, sehr viele heilige Sachen. Vielleicht könnt ihr mir helfen, welche aufzuzählen. Ich kenne also einen heiligen Strohsack, heiliger Bimbam und heiliges Blechle. Kennt ihr noch welche? Heiliges Kanonenrohr, genau, gibt es auch noch. Aber das ist bestimmt nicht damit gemeint, ne? Mit heiligem Volk. Das ist noch so in dieser Reihe gleich angleichen, heiliges Rohr, Kanonenrohr. Wunderbar. Nein, so sind wir nicht einzureihen. Heilig bedeutet aus dem Griechischen reserviert. Da ist also ein Anspruch erhoben, exklusiv zum einzig und alleinigen Gebrauch Gottes. Manchmal versteht man unter heilig sündlos, aber das stimmt nicht, das ist es nicht. Wurde letzte Woche eingeladen in ein Restaurant und dann sagte mir die Person, die mich einlud, ich reserviere den Tisch. Wir kamen also dahin, der Tisch war freigehalten für uns. Da darf sich kein anderer hinsetzen. Und die Frage ist, wie oft und mit wie viel anderen muss Gott unsere Person teilen. Wenn wir als Volk, wenn du und ich Gott heilig sind, das, was machen wir mit unserem Leben, dass andere über uns verfügen? Und letztlich entscheiden wir das. Du entscheidest, wer über dich bestimmt. Ob du es zulässt, dass Gott der Herr deines Lebens ist oder ob du andere über dich bestimmen. Und wir lassen uns bestimmen. Ne? Die Mode, deine Freunde, deine Clique, deine Arbeitskollegen. Manchmal tun wir Dinge, um den Eltern zu gefallen. Aber der Einzige, der Anspruch hat, über uns zu verfügen, und das kommt in dem Letzten, wir sind Gottes Eigentum. Wir sind sein Eigentum. Gott ist unser Besitzer, wenn man das so nimmt. Und er hat also vierfachen oder einen dreifachen Anspruch auf uns. Erstens, er ist unser Urheber. Als Schöpfer kann er über uns verfügen. Es gibt heute in der Musik dieses Urheberrecht oder überhaupt in allen, alles, was irgendwie kreativ oder geschaffen ist, Urheberrechte. Du darfst nicht einfach die Bibel so abschreiben, kopieren und weitergeben. Da ist vorne so ein Schild oder so ein Symbol, da steht urheberrechtlich geschützt. Ne, Rechte beim Autor. Du darfst nicht einfach sagen, ich habe mir das ausgedacht, wenn du das irgendwo, wenn du ein Lied gehört hast und sagst, das ist jetzt, dann nehme ich das selber auf und verkaufe das. Das ist urheberrechtlich geschützt. Wir machen sowas, wir machen Raubkopien mit uns, weil Gott die Ansprüche und die Rechte hat. Und wir tun mit unserem Leben, als würde es uns gehören. Aber Gott lässt uns. Gott zwingt uns nicht, ihm zu folgen oder ihn zu lieben oder auf sein Angebot einzuschlagen. Er liebt uns und er lässt uns diese Freiheit. Aber urheberrechtlich hat er jeglichen Anspruch. Ein zweites ist, dass Gott für uns bezahlt hat. Er hat uns gekauft. Er hat sein Blut bezahlt, damit wir frei werden von den Konditionen oder von den Bedingungen der Sünde. Gott hat uns freigekauft. Und wenn du was kaufst, dann hast du auch Rechte und Anspruch. Gott hat uns geschaffen, erster Anspruch. Gott hat für uns bezahlt, zweiter Anspruch. Und dennoch, wir haben das letzte Wort. So wie bei einem Bundestrainer, der eine Auswahl trifft und der Spieler, der sagt, nee, ich will nicht. Oder ja, ich will. Ich nehme diese Wahl an. Ein drittes auch. Gott hat nochmal einen Anspruch über unser Leben. Wenn wir Christen sind, wenn du also das, was Jesus getan hat, für dich in Anspruch nimmst, das tust du, indem du seine Herrschaft für dein Leben annimmst. Dass du sagst, ja, ich erkenne, dass ich ohne dich nichts kann. Ich erkenne und ich gebe zu, dass ich dich brauche. Und ich gebe dir die Kontrolle über mein Leben. So wird man Christ. Nicht, dass man jahrzehntelang in einer Kirche ist. Wenn du nämlich eine Kuh 20 Jahre lang, wenn sie so lange lebt, in einer Garage parkst, da kommt immer eine Kuh raus, kein Auto. Du wirst kein Christ, weil du 20 Jahre lang oder 80 Jahre lang in eine Kirche gehst. Du wirst Christ, weil du Jesus die Herrschaft über dein Leben zusprichst, weil du ihn annimmst. Und wenn du dich hingibst, Jesus und Gott hingibst, dann hat er ein Geschenk bekommen. Und was man schenkt, geschenkt ist geschenkt. Wir sind mindestens dreimal Gott. Wir gehören ihm. Er hat uns geschaffen. Er hat uns freigekauft und wir haben uns ihm geschenkt. Diese vier Dinge, das ist das, was wir sind. Ein auserwähltes Volk. Gott liebt dich. Wir sind königliche Priester. Gott hat uns eine Identität gegeben mit einer Aufgabe in dieser Welt. Wir sind sein heiliges Volk. Es soll kein anderer über dich bestimmen, nur Gott allein. Und wir sind sein Eigentum. Er hat Anspruch auf unser Leben. Und wir haben es ihm zugelassen. Und all das, damit wir die Wohltaten Gottes verkündigen. Wir sind all das mit einer Aufgabe, mit einem Sinn in dieser Welt. Die Frage nach dem Sinn unseres Lebens ist nicht, den Stein des Gottesdienstganges jeden Sonntag dann hochzurollen. Und hoffentlich fällt er bald runter. Eine Stunde ist ja lang genug. Und dann kommen wir wieder nächste Woche und danach. Das ist nicht der Sinn unseres Christseins. Der Sinn unseres Christseins und unseres Menschseins besteht darin, das, was Gott getan hat, anderen Menschen weiterzusagen. Und das ist die Frage. Das ist nicht eine Sache von den Pfarrern und den Evangelisten und Missionaren und Pastoren, die irgendwo sind. Das ist deine ganz konkrete Aufgabe als Christ. Du kannst dich nicht entschuldigen. Ne? Wir bezahlen schon Missionare, die sind schon draußen. Oder ich bete für Missionare. Da steht nirgendwo in der Bibel, dass man beten soll für die Missionare. Und damit hättest du dich entledigt aller Aufgaben. Du bist auserwähltes Volk. Du bist königlicher Priester. Du bist Volk des Eigentums und heiliges Volk für Gott, damit du verkündigst die Wohltaten des, der dich berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Das ist das, was du bist, nicht das, was du tust, nicht das, was du hast, was du erreicht hast, was du getan hast, sondern das, was Gott in dir sieht. Das bist du. Die Frage ist, ob du diese Identität annehmen willst. Es geht nicht um eine Schizophrenie, sondern dass du erkennst, wer du wirklich in Gottes Augen bist. Amen.